Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland am Mikrofon in München, Maistraße 5 in der Nähe vom Sendlinger Tor. Begrüße Sie jetzt Nikolaus Albert. Ich habe mir gedacht, ich greife jetzt schnell das Mikrofon, bevor Pfarrer Kocher mir weitere unangenehme Fragen stellt, stelle ich jetzt lieber die Fragen. Und zwar sprechen wir heute mit unserem Programmdirektor hier bei Radio Horeb über seine Doktorarbeit, die neu herausgekommen ist, herausgeforderter Vorsehungsglaube, die Lehre von der Vorsehung im Horizont der gegenwärtigen Theologie. Herr Pfarrer Kocher, wenn wir über die Vorsehungslehre sprechen, dann holen wir ja eigentlich nach dem ersten Hammer, nämlich dass Gott die Welt geschaffen hat, direkt den nächsten Hammer heraus, nämlich dass er sich noch immer aktiv auch um uns sorgt und es nicht nur geschaffen hat. Wie können wir das glauben?
Ja, es ist, wie Sie sagen, natürlich eine Glaubenssache. Es hängt mit dem biblischen Gottesbild zusammen, dass er kein zeugender Vater ist, der dann sich verabsentiert, also ein schlechter Vater, der ein Kind zeugt und sagt, Frau, schau damit selber, wie du zurechtkommst mit den Kindern, sondern er ist seiner Schöpfung weiterhin bleibend nahe. Und zwar in einer Weise, wie wir uns das kaum vorstellen können. Und zwar bis ins kleinste Detail hinein. Jesus sagt ja, die Haare auf eurem Kopf sind sogar gezählt. Und dann werden sie sagen, naja, wo ist er denn in meinem Leben? Vielleicht müssen sie einmal Folgendes machen, dass sie am Abend zurückschauen. Was ist am Tag jetzt alles passiert? Zum Beispiel heute, da ist zufällig Andreas Schätzl jetzt hier. Und wir machen heute kein Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters, wie wir sonst tun, sondern wir könnten Gott mal danken. Dann fängt er an zu singen, das ist doch alles kein Zufall. Wissen Sie, das sind alles schöne, und wir haben eine riesen Freude, ich spüre eine große Freude in diesem Raum hier, dass sowas möglich ist. Auch, dass ich jetzt, liebe Zuhörer, die mir schon seit vielen Jahren zu Weihnachten schreiben, Bilder von sich schicken, dass ich denen begegne. Das sind alles Geschenke. Das ist etwas, was Gott mir gibt. Also, liebe Freunde, am Abend zurückschauen, Augen, Ohren auf, was ist passiert? Und Sie werden ständig Spuren seiner Anwesenheit in Ihrem Leben finden, auch in den unangenehmen Dingen. Schwierigkeiten sind verpackte Segnungen, Sie müssen nur rauspacken.
Das ist jetzt natürlich, wenn man an manch einem Abend zurückschaut, dann denkt man vielleicht, was habe ich heute in der Tagesschau gesehen? In den letzten Jahren waren es Themen wie Pandemie, der Krieg in der Ukraine und nicht nur in der Ukraine, Klimawandel, Bedrohungen. Da ist natürlich dieser Gedanke jetzt erstmal tröstlich. Das Thema damit aktuell? Ja, nein? Ist das ein alter Schinken, den Sie da nochmal neu aufgelegt haben? Ist es heute noch aktuell?
Natürlich ist es aktuell. Die Fragen sind immer die gleichen. Ich darf Ihnen, schauen Sie, was passiert denn da? Menschen haben ein großartiges Geschenk bekommen, die Freiheit von Gott, und sie missbrauchen sie. Ja, wer ist dann schuld? Der liebe Gott oder die Menschen? Außerdem sollte jeder von uns sich mal Folgendes überlegen, was Gott zur Heiligen Hildegard von Bingen, Kirchenlehrerin und Mystikerin, gesagt hat. Mensch, du musst mir zutrauen, das war schon im 11. Jahrhundert, dass ich deine und der Welt Probleme lösen kann. Jetzt kommt's. Wie kann ich aber jemand helfen, der blind an mir vorbeiläuft?
Das bedeutet, Gott kann uns nur helfen, wenn wir tatsächlich mit ihm rechnen.
Er ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Das ist ganz wichtig, diese Feststellung. Gott sagt, okay, wenn du es meinst, dass du es selber kannst, dann mach es selber. Und im Grunde genommen, ich werde das heute Nachmittag in der Predigt sagen, es geht hier um den Zöllner und den Pharisäer im Tempel. Wir schauen nicht sehr zurück auf 20 Jahre. Vor 20 Jahren hat es hier begonnen, im Oktober, das sind ein paar Monate noch hin. Im Grunde genommen habe ich mit eigener Kraft gekämpft. Ich war schon gebetet, habe einen Rosenkranz, Heilige Messe gefeiert, aber viel zu sehr mit eigener Kraft. Und die Quittung habe ich bekommen anhand etlicher gesundheitlicher Einbrüche. Ich glaube, das hätte nicht unbedingt sein müssen. Und ich bin auf dem Weg der Bekehrung und hoffe, dass ich den zu Ende gehe, wenn ich den letzten Atemzug hier gemacht habe. Also das ist eine Gefahr, die bei jedem ist. Auch wenn es fromm daherkommt. Ich mache es ja für den lieben Gott. Ich mache es ja für ihn, für die Menschen. Aber Da war viel zu viel Selbermachen drin. Und da hätte man auch viele Schwierigkeiten und Katastrophen und Auseinandersetzungen ersparen können, wenn ich das früher schon umgesetzt hätte.
Gott ist ein Gentleman. Wir müssen uns darauf einlassen, dass er uns führt. Wir müssen ein gewisses Vertrauen haben. Jetzt haben Sie in Ihrer Doktorarbeit verschiedene Gründe für diesen Vertrauensverlust gegeben. Welche sind das?
Ja, meine Güte, das ist das neuzeitliche Welt- und Naturverständnis. Ich
habe mir das sogar eingemerkt, weil ich mit der Frage gerechnet habe, Homo Faber von Max Frisch. Ich glaube nicht an Fügung und Schicksal. Als Techniker bin ich gewohnt, mit den Formen der Wahrscheinlichkeit zu rechnen. Wieso Fügung? Ich bleibe bei meinem Bekenntnis zur Stochastik, das ist ein Unterbegriff der Mathematik. Ich brauche, um das Unwahrscheinliche als Erfahrungstatsache gelten zu lassen, keinerlei Mystik. Mathematik genügt mir. Ja, das ist die Mentalität der Zeit der Menschen heute, dieses rationalistische, naturalistische Verständnis der Welt. Und dann haben wir natürlich Philosophien, die eine extreme Kontraposition einnehmen zum Glauben an der Vorsehung, wie zum Beispiel Heidegger mit seiner Existenzialphilosophie. Das Kennwort seiner Philosophie, das ihm auch Philosophie studiert, Nikolaus, ist Angst. Das Kennwort bei Sartre ist Ekel. Und bei Jaspers ist natürlich jetzt vereinfacht, aber das stimmt wirklich, ist Scheitern. Und das sind natürlich ganz extreme Gegenentwürfe zu einem Leben an der Hand der Vorsehung Gottes. Und das geht nicht wirkungslos an uns vorbei. Also der Siegeszug der Naturwissenschaften, das neuzeitliche Natur- und Weltverständnis, all diese Dinge sind natürlich nicht günstig für uns, für den Glauben.
Jetzt ist der Rationalismus, also das Wort rational, wenn wir das nehmen, empfindet man ja doch erstmal positiv. Wieso ist dieser Rationalismus ein Problem gewesen in der Theologie?
Ja, weil die Kirche das halt in sich aufgenommen hat. Zuerst war es beim Protestantismus. Ich nenne da das den wichtigsten Aufsatz des 20. Jahrhunderts. Und würde jedem dringend raten, der die Theologie verstehen möchte, diesen Aufsatz zu lesen. Es sind nur 50 Seiten. Der wichtigste, also nicht vom Inhalt her wichtigste, sondern von der Wirkungsgeschichte. Das ist von dem protestantischen Theologen Rudolf Bultmann geschrieben worden. Neues Testament und Mythologie. Und Bultmann war jetzt nicht, das darf man nicht unterstellen, von vornherein Zerstörer des Glaubens. Er hat einfach gedacht, um den Glauben in der Moderne retten zu können, müssen wir all das, was vorwissenschaftlich ist, eliminieren. Also weil das da vieles in mythologische Sprachweise eingebettet ist. Und mythologische Sprachweise ist, dass Jesus als Sohn beim Vater vorher war, ist die Jungfrauengeburt, ist die leibliche Auferstehung, ist die Himmelfahrt Christi, sind die Wunder. Da bleibt nichts mehr übrig. Und das ist in breiter Front dieses Verständnis von Theologie, die Entmythologisierung in der neutestamentlichen Exegese bei uns übernommen worden. Ich weiß, wovon ich spreche, ich bin ein Leidtragender davon. Und es hat viele Jahre gedauert, bis ich mich davon oft befreien konnte, das durchschaut habe. Und natürlich bleibt dann vom Gottesglaube wenig bis gar nichts mehr übrig. Und man meint, Operation gelungen, Patient tot.
Sie sprechen jetzt davon, dass diese Geschichten, zum Beispiel die Wunder, in einer mythologischen Sprache geschrieben worden sind. Sind das denn jetzt Mythen oder ist das wirklich geschehen, was in der Bibel steht?
Also ich würde die Hand dafür ins Feuer legen, dass es wirklich geschehen ist. Und zwar, weil diese Dinge auch heute noch geschehen. Ich habe schon öfters gesagt, als ich zum Beispiel den Archipel Gulag von Alexander Solzhenitsyn gelesen habe, das sind 1600 Seiten, viel Spaß dabei. Und da berichtet er unglaubliche Dinge. Zum Beispiel die Geschichte mit den Jüngling im Feuerofen. Wenn Sie da einen exegetischen Kommentar dazu lesen, ja, das sind einfach bildliche Ausdrücke, Umschreibungen, dass der Mensch halt auch den Feuers sozusagen Feuersgefahren, der Situation des Lebens gewachsen ist, wenn er innerlich durch ein Feuer geht. Aber das hat sich natürlich nie so ereignet. Jetzt sage ich Ihnen folgende Geschichte, die hat sich wirklich so ereignet. Ein russisch-orthodoxer Bischof wurde in eine Kammer hineingestoßen, in der Ratten waren. So bösartig kann nur der Mensch sein, dass er so Dinge erfindet. Die Katzen, wie groß waren die kleinen Katzen, die hatten tagelang nichts zum Fressen bekommen. Und die Ratten sind auf die Leute, die dort gestoßen worden sind, zugeschossen und haben die bei lebendigem Leib aufgefressen. Was hat der Mann gemacht? Kreuzzeichen, sie auf den Boden hingekniet und die Biester sind in die Ecke geflohen und haben den nicht gewagt anzurühren. Das sind Dinge, die heute geschehen sind. Und ich könnte Ihnen noch Dutzende solcher Dinge erzählen. Und das gibt es übrigens in dem Buch, ich rate Ihnen, vielleicht finden Sie es antiquarisch, von Wilhelm Chamonix, Auferweckungen aus dem Tode. Da sind Leute 26 Stunden auf dem Grund eines Sees gelegen oder in so einem Strudel, in einem Wasser, in einem Strom. Man hat die herausgezogen, die eigenen Angehörigen haben den nicht mehr wiedererkannt und hat ihn aufgebahrt, für ihn gebetet und eine Stunde später steht er vollkommen wiederhergestellt auf. Und das ist von Notaren, von Rechtsanwälten, von Juristen, von Bischöfen mit einem Eid bezeugt worden, dass die Dinge so geschehen. Oder Don Bosco, das ist erst im letzten Jahrhundert gewesen, bei dem war das Übernatürliche normal. Da gibt es einen, der stand hinter ihm, als er Brötchen verteilt hat, aus einem Korb, und die Brötchen wurden nicht weniger. und 300 Kinder, das war ein kleiner Korb Brot. Und der wollte ursprünglich gehen, weil das war alles zu primitiv und zu einfach da. Dann hat er gesagt, wie kann ich aus einem Raum, aus einem, von einer Gemeinschaft weggehen, wo Gott Wunder wirkt? Also die Dinge sind real. Und es ist ein, und wie sollen sie denn eigentlich den Leuten sagen, ja, vertraut auf Gott, der wird euch helfen, wenn sie nicht von einem machtvollen Gott ausgehen, wenn sie glauben, der ist depotenziert, das sind irgendwie nette Geschichten, Anekdoten von damals, wenn das keine reale Grundlage hat. Das ist vollkommene Zerstörung des Glaubens und da müssen wir deutlich dagegen halten und das durchschauen und erkennen. Und dieses große Meer, Mare Magnum, dieses große Meer von Wundern in der ganz Kirchengeschichte ist in der Theologie so gut wie überhaupt nicht beachtet worden. Ich habe da mit dem, für mich ist er einer der Größten, mit Gerhard Lofing darüber gesprochen. Und er hat das bestätigt. Also einer der größten Neutestamentler unserer Zeit hat gesagt, das ist vollkommen untergebuttert worden. Das können wir nicht, ich will, dass man endlos Zeit hat, oder? Wir haben schon 5 Minuten überzogen, aber.
Na, da der Programmdirektor und der Redaktionsleiter gemeinsam auf Sendung okay. sind, würde ich sagen, wir machen noch ein bisschen weiter.
Uns passiert
dann können
nichts.
Wir das Programmschema frei gestalten. Jetzt, wir haben über die Wunder gesprochen. Es ist natürlich sehr viel Trost darin, dass Gott wirkt, ja, dass ich mich ihm auch anvertrauen kann, dass er allmächtig ist. Was ist eigentlich unser Problem? Warum neigt der Mensch immer wieder dazu, zu sagen, Wunder gibt es nicht?
Wenn es ein Wunder gibt, Nikolaus, dann lösen Sie gedanklich eine Gedankenkaskade los, die erst bei Gott zu stehen bekommt. Egal, ob Sie den unbewegten Beweger, wie Aristoteles nennen, ob den einen oder den Urgrund oder wie auch immer, ob das eine Person ist oder etwas anderes. Wenn Sie ein Wunder akzeptieren, dass eine höhere Schöpfermacht da ist, die über dieser Wirklichkeit stehen, dann kommt diese Lawine erst bei Gott zu stehen. Und deshalb ist da der geistige Kampf so groß. Ein Wunder darf es unter gar keinen Umständen geben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das hat sich bei uns hier im Allgäu in Leutkirch ereignet. Da war eine Frau, die ist nach Lourdes gefahren. Und die hatte also ganz schlechte Sehwerte oder konnte gar nicht mehr sehen, ich weiß es nicht. Die Augennerven waren atrophiert, das heißt zerstört. Sehen war organisch nicht mehr möglich. Sehen war nicht mehr möglich. Jetzt kam die Frau von Lourdes zurück, hat sich gewaschen und da Lourdeswasser getrunken, auf die Mutter Gottes vertraut. Und wissen Sie, was passiert ist? Die konnte auf beiden Augen wieder zu 100% sehen. Sie kam zum Arzt, ein Agnostiker, ein Atheist, der hat es angeschaut. Der hat dann nochmal nachgeschaut, ob die Augennerven wirklich kaputt sind. Also die konnte sehen, obwohl es physisch, organisch nicht mehr möglich war. Und gerade der Herr Lindinger macht jetzt draußen den Lärm, der Redaktions-, unser Mediencoach. Der Arzt war so schockiert, dass er alle Termine an diesem Tag abgesagt hat. Der war vollkommen fertig mit den Nerven. Er wusste ganz genau, wenn das jetzt stimmt, dann stimmt mein ganzes Lebenskonstrukt ist falsch. Es gibt ihn. Es gibt ihn. Den einen, den gibt es. Also das verstehen Sie, das ist das, was dahinter steht. Weil wenn es das wirklich gibt, dann ist das auch ein Anspruch an mich, mit ihm zu rechnen und ihn in die Lebensgleichung von mir einzubeziehen.
Eine letzte Frage zum Abschluss. Sie war Doktorin in der Theologie. Sie hat mir einmal dabei den Satz gesagt, das Problem ist nicht, dass Gott Wunder wirkt, wenn wir das annehmen, sondern das Problem, das wir haben, ist, wieso wirkt er dann an manchen Stellen kein Wunder?
Jetzt sind wir schon mal so weit, Nikolaus, dass wir zumindest schon an Wunder glauben, oder?
Das, ja,
ist schon,
ja.
Das ist schon mal ein Riesenfortschritt, gell? Ja, da kann ich jetzt natürlich auch, leider bin ich nicht der liebe Gott. Noch nicht, ja, sagt jemand. Das wäre jetzt Hybris, Anmaßung. Wir können nicht, da sind wir jetzt wieder bei diesem Grundthema, wir können nicht die Wege der Vorsehung erkunden. Ich frage mich das oft auch, wenn zum Beispiel meine Verwandtschaft war, ein 4-jähriges Kind, der hat 101 Chemo-Einläufe bekommen. Das hat aus der Nase geblutet, aus dem Hintern, aus dem After. Die Eltern waren vollkommen fix und fertig. Ja. Und dann habe ich das Bild von der kleinen, wunderschönes Mädchen auf dem Altar gehabt und ein Mitbruder hat dann so einen Platz gemacht, also die Hostienschale, den Kelch, und dazwischen war das Mädchen. Da habe ich gedacht, lieber Gott, wenn das jetzt nichts wirkt, dann wirkt nichts mehr. Und habe dann gesagt, man ruft ja den Geist Gottes runter, wenn der Priester die Hände hält über, man nennt das Epiklese, Dann habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt lass doch das Feuer deines Geistes auf dieses Kind herunterkommen, das macht dem Wahnsinn ein Ende. Vernicht diese Leukozyten oder was da jetzt immer da, diese Tumorzellen, was im Körper sich breit macht. Und das ist passiert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das allein war. Das war die Kunst der Ärzte. Bei anderen Fällen passiert es nicht. Jetzt schieße ich den Ball zu Ihnen zurück, lieber Nikolaus. Warum macht das bei einem, beim anderen nicht? Ich weiß es nicht. Gott wird seine Gründe haben. Aber bei der, ich möchte es nicht zu indiskret werden, das hat natürlich die Familie mächtig aufgerüttelt. Gell? Ich habe gesagt, ihr habt jetzt richtig ein Wunder erlebt. Und das muss Konsequenzen haben. Und vielleicht, ja, jetzt sind wir doch, es gibt doch eine Antwort in gewisser Weise. Wenn Sie ein Wunder erleben, wenn Sie wirklich so ein Wunder erleben, dass das, wo die meisten Kinder in diesem, die das erlebt haben, diese Prozedur, die, da sehen Sie die Totenbilder in diesem Klinikum. Die sind dort. Und dann nicht glauben, dann ist das eine Riesenverantwortung. Mhm. Und dann sind sie wirklich, dann haben sie keine Ausrede mehr, gell? Und das gibt's nämlich auch, dass sie richtige Wunder erleben und trotzdem nicht glauben. Und das weiß Gott, gell? Und deshalb, wenn er etwas schenkt und der Mensch immer dann noch, dann wird's ihm gleichsam zum Müllstein vielleicht auch mal im Endgericht, gell? Ich habe dir doch gezeigt, dass, was willst du denn noch mehr? Nicht einmal auf ein Wunder hin glaubst du. Nicht weil wenn Tote gleichsam auferstehen, glaubst du. Also der liebe Gott weiß das vielleicht, wer es annehmen wird, wer nicht annehmen wird. Das ist eine Vermutung. Und deshalb wirkt es beim einen, beim anderen nicht, weil es beim anderen vielleicht so Bericht wird. Ja, das war ein schön interessanter theologischer Disput mit denen, Nikolaus.
Ja, und wenn es am schönsten ist, dann muss man tatsächlich aufhören. Aber wenn Sie noch eine Frage haben an Pfarrer Kocher, dann habe ich einen Tipp für Sie, weil wir haben nämlich den Tag der offenen Sender hier im Studio München, Maistraße 5, Sendlinger Tor. Und ab 15 Uhr wechseln wir in die Kirche St. Anton, hier direkt in der Nähe des Studios. Und ab 15.15 Uhr wird heute da die Seelsorgesprechstunde stattfinden. Da können, wenn Sie da dabei sind, dann können Sie Ihre Frage direkt am Pfarrer Kocher loswerden. Heute 15.15 Uhr in St. Anton in München.
Bitte kommen Sie zahlreich. Es ist jetzt immer ein bisschen schwierig, so im Gottesdienst, weil halt Gottesdienst ist Gottesdienst. Ich feiere den gerne, ob es viel oder wenige sind, aber für die Medienbehörde wäre es wichtig, dass Radio Horeb wirklich Leute bewegen kann, dass die kommen. Der Dr. Schmiegel, der Präsident der BM, hat gesagt, wie viele Leute kommen. Ich sage, weiß ich nicht. Aber es wäre wichtig, auch von dem her, dass eine starke Präsenz nach außen gegeben ist, weil es wird uns immer noch nicht zugetraut. Ja, Horeb, das sind vielleicht ein paar so ältere Damen oder so, oder sind ja auch viele hier. Das soll nicht abwertend sein. Nein, ja, nicht verkehrt versteht. Es sind auch jüngere Leute hier, genau. Aber es sind halt, das wirklich, das, wenn Frequenzen zugewiesen werden, ist immer die Frage, warum soll man es denen geben? Die erreichen eh keine Leute. Also darum ist es schon wichtig, dass das Volk Gottes auch da ist, präsent ist. Also herzliche Einladung zu kommen.